Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 33. Und der Herr sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Es ist eine alte Geschichte, vielleicht eine fremd wirkende Geschichte. Mose kennen wir von der Kinderbibel, aus dem Kindergottesdienst, aus der Schule, vielleicht sogar aus Filmen. Aber die Fremdheit bleibt. Ein Mann des Glaubens aus alter Zeit, als man Kalender noch nicht so führte, dass man sagen konnte, das passierte dann und dann und so. Eins aber gilt für ihn in der alten Zeit wie für uns heute: Wir wollen sehen. Gerade wir modernen Augenmenschen neigen dazu, nur das zu glauben, was wir selbst gesehen und am besten überdies gefilmt und fotografiert haben. Wir haben die tiefsitzende Vermutung, dass Bilder Beweiskraft haben könnten. Aber natürlich wissen wir andererseits, dass wir durch bearbeitete Bilder in die Irre geführt werden können. Das ist gefotoshoppt, heißt es dann. Ich habe mal einen Fotokurs mitgemacht. Da hat man mir gezeigt, wie man auf dem Computer mit einem kleinen Werkzeug jede einzelne Sommersprosse verschieben oder gar tilgen kann. Kommen Sie aber bitte nachher nicht zu mir, ich habe inzwischen längst vergessen, wie das ging. Mose glaubt an die Macht der Bilder und des Augenscheins. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, deine Strahlkraft, deine Ehre, deinen Glanz, eben das, was dich göttlich erscheinen lässt. Als ich nur den Predigttext kannte, aber noch nicht wusste, was es dazu zu sagen geben könnte, habe ich das Foto für unser Gottesdienstprogramm ausgesucht. Und ja, wenn man das so anschaut, das ist meine Fantasie dieser Situation. Irgendwelche Berge, ich könnte nicht sagen welche, aber so stelle ich mir dieses Miteinander von Gott und Mose vor. Viel Licht in diesen Bergen, die Herrlichkeit Gottes. Zu hell, als dass ein Mensch dort sein könnte. Die anderen Geschichten von Mose, gerade im 2. Mosebuch, erzählen immer von der Wolke, wo Gott gegenwärtig ist, erkennen die neugierigen Blicke der Menschen eine Wolke im Stiftszelt, am Sinai. Deutlicher wird es nicht. Vielleicht gehört das zum Grundbestand unserer Erfahrungen im Glauben. Man sehnt sich nach etwas Greifbarem und bekommt etwas Wolkiges. Vor ein paar Tagen saßen wir zusammen im Kirchenvorstand und haben dieses Bibelwort schon mal gelesen in Vorbereitung auf diesen Sonntag. Wie ist das mit den Bildern von Gott? Wir haben uns an Bonhoeffer erinnern lassen, der sagte: Die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Und er meinte damit nichts anderes als die Unsichtbarkeit Gottes. Ein Gesprächspartner protestierte: Bonhoeffer, der hatte doch solch einen starken Glauben. Tja, erstaunlich, vielleicht auch gerade nicht erstaunlich. Wir haben uns dann erinnern lassen an Gefängnisnotizen, in denen Bonhoeffer klagt, dass er so gar nicht glaubensstark sei. Herr Rating, der bei der Sitzung dabei war, sagte dann: Ja, das ist genau so erstaunlich wie Mose. Ich stelle mir Mose immer so vor, dass er Gottes ziemlich bester Freund ist. Und er will dann nochmal genau hinschauen, obwohl Gott doch schon deutlich gemacht hat, dass es von ihm nicht mehr zu sehen gibt als Vorläufiges, wie einen brennenden Dornbusch, eine Wolke, Zeichen, nicht mehr. Ich glaube, viele kennen das, viele von uns. Ich möchte Gott ganz fest und verlässlich zur Seite haben, am liebsten sehen und dann natürlich auch noch möglichst mit wohlwollendem Lächeln. Mose ist da gerade in dieser Geschichte an einer ganz kritischen Situation. Er kommt aus dieser Situation vom goldenen Kalb her. Das ist die Geschichte direkt davor. Dem kleinen goldenen Götzen, den die Menschen geschmiedet hatten, weil sie miteinander sagten: Diese Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Wir wollen ihn sehen, den Gott, dem wir folgen. Und dann geht diese ganze schiefe Ecke los mit dem goldenen Kalb. Mose ist verunsichert, er kommt zu Gott, will auch etwas sehen. Nicht zuletzt natürlich, weil er sich für die vielen Menschen verantwortlich fühlt, die da mit ihm unterwegs sind. Ist Gott da? Ist Gott gnädig? Dann wäre ein für alle Mal Schluss mit den Zweifeln, dem Aufbegehren, den Ersatzgöttern. So ein kleiner Beweis wäre prima, so ein Schnipsel, Dokumentarfilm, echtes Foto, eides stattliche Erklärung. Ein Theologieprofessor kommentiert diese Bibelstelle und sagt: Ich bin mir ziemlich sicher, ein heutiger Mose würde im Vorgespräch für die Sinai-Audienz fragen, ob nicht ein kleines professionelles Team von Fotoreportern mitkommen könnte, natürlich in gebührendem Abstand, ganz diskrete Leute, kirchenfreundlich eingestellt, sodass man nichts zu befürchten hätte. Das wäre doch eine publizistische Chance allerersten Ranges, die man sich nicht entgehen lassen dürfte. So ist unsere Gedankenwelt gar nicht so viel anders von Mose. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Aber Gott ist dafür nicht zu gewinnen. Freundlich, aber bestimmt, nein. Ihr würdet es nicht überstehen. Aber dieses Nein zum Schutz der Menschen ist nicht die einzige Antwort. Es gibt auch ein Ja, ein doppeltes Ja eigentlich. Statt Gottes Herrlichkeit direkt zu begegnen, bietet Gott dem Mose eine andere Möglichkeit. Diese nette kleine Randnotiz: Er will ihn in eine Felsspalte stellen und zum Schutz die Hand über ihn halten und dann an ihm vorübergehen. Und dann will Gott die Hand wegnehmen und Mose darf hinter Gott hersehen, darf die Rückseite Gottes betrachten, soll das Gute sehen, das Gott ihm getan hat. Und gleichzeitig, das ist das zweite Jahr, bekommt Mose den Namen Gottes zu hören, der im Gebet von ihm angerufen werden kann. Wem ich gnädig bin, so ist der Name Gottes, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist zugegeben ein etwas längerer und umständlicher Name, aber zugleich doch ein sehr schöner. Es steht für Verlässlichkeit. Barmherzig und gnädig ist Gott. Zweimal ja, einmal nein. Es ist nicht schwierig, sich diese Szene bildlich vorzustellen. Und ich kann das gar nicht anders. Ich sehe sowas immer bildlich oder ich verstehe es gar nicht. Und damit bin ich in guter Gesellschaft. Luther selbst sagt, wir können nichts ohne Bilder denken und verstehen. Solche Bilder im Kopf zu haben, sich auszumalen, ist nicht nur weit verbreitet. Irgendwie habe ich das Gefühl, es geht doch auch gar nicht anders. Das ist etwas ganz anderes als das Problem mit dem Bilderverbot der 10 Gebote. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das ist kein Bilderverbot für unseren Kopf, für unsere Gedanken oder die Ausschmückung des Gotteshauses hier um uns herum. Es ist die Antwort Gottes auf das goldene Kalb, die Geschichte, die da vorher gelaufen ist, das selbstgeschmiedete Götzenbild. Also Gott sehen, so wie es Mose will, nicht ganz ausgeschlossen, aber irgendwie auch doch sehr, sehr heikel. Fromm gemeint, aber so wie Mose sich das vorstellt, unmöglich. Wunderbar fürsorglich darf Mose dann hinter Gott hersehen. Der dänische Denker, Religionsphilosoph Kierkegaard sagt, das Leben kann nur nach vorwärts gelebt, aber es kann nur nach rückwärts verstanden werden. Das ist ein Wort, das stark ist und in uns nachklingen kann, je älter wir sind und je länger wir mit Gott unterwegs sind. Natürlich möchte jeder von uns das Leben nach vorne verstehen, proaktiv angehen, planen und umsetzen, Schritt für Schritt, vielleicht sogar Karriereschritt für Karriereschritt. Und dann auch natürlich immer gleich deuten und verstehen. Aber so geht es nicht von hinten her. Verstehen. Gottes Angesicht und seine Herrlichkeit sehen, dieser Wunsch von Mose, etwas zu erhaschen von dem, was vor ihm liegt, das ist vielleicht genau auf dieser Linie, aber das geht nicht. Es gibt keinen Blick in die Zukunft und ich glaube, die meisten von uns würden wohl auch sagen, das ist ganz gut so. Vorwärts leben, ja, aber von rückwärts verstehen. Manchmal gelingt das in einer stillen, nachdenklichen Stunde, vielleicht gerade jetzt in diesen Tagen zu Beginn eines neuen Jahres oder sonst an einer wichtigen Wegmarke, wenn ein Geburtstag ist oder nach einem Todesfall in der nächsten Umgebung, nach einer schweren Krankheit, die überstanden ist. Und dann entdeckt man die Spuren des Guten, die am inneren Auge vorüberziehen. In solchen Spuren können wir dann rückblickend vielleicht Gott erkennen und ihm mit einem stillen Gebet danken. Das Lutherjahr beginnt und wir werden uns so manches Mal an ihn erinnern, werden vielleicht in Predigten noch öfter von ihm erzählen, werden von ihm lernen, uns an ihm reiben und über ihn freuen. Bei all dem, was uns an Luther stören mag, ist mir wichtig, dankbar zu bleiben für den Kern dessen, was er mit seiner Reformation einer verkrusteten kirchlichen Landschaft aufgebrochen hat. Ein Gespür für Gottes Herrlichkeit, ein ehrliches Gespür dafür. Luther war von tiefer Ehrfurcht vor Gott erfüllt. Deshalb kam es ja überhaupt zu seiner Gewissenszerknirschung und der Rettung, als er dann plötzlich verstand, Gott ist mir gnädig. Er stand eigentlich wie Mose an der Kante, in der Felsspalte. Gottes Hand schützte ihn. Und im Hinterherschauen erkannte er, Gott ist gnädig, immer schon und heute neu. Auf dem Heidelberger Universitätsplatz, da gibt es in der nordöstlichen Ecke eine in den Boden eingelassene kreisrunde Scheibe, die an die Heidelberger Disputation erinnert. Ende April 1518, also ungefähr so ein halbes Jahr nachdem mit dem Thesenanschlag der ganze Lärm um Luther begonnen hatte, wurde da in Heidelberg disputiert. Luther vertrat seine neu gewonnene reformatorische Einsicht auf einem Treffen mit anderen Mönchen, Augustiner wie er. Er war ja selbst noch Mönch. Und es gab dazu natürlich Theologieprofessoren aus dem Universitätsumfeld, Fachleute, die mithören und streiten wollten. Das gehörte früher selbstverständlich so zur geistesgeschichtlichen Welt, dazu, wie man miteinander umgegangen ist, gerade bei Streitfragen. Und Luther hatte die Ehre, Thesen zu formulieren und vorzutragen. Er war noch mitten im System von alter Kirche und Universität verankert und anerkannt. Und dabei schreibt er Sätze auf, die er den anderen Theologieprofessoren und Mönchen und Gelehrten vorstellt, die sich an unserem Predigttext orientieren. Er unterscheidet zwischen einer Theologie der Herrlichkeit, die nach der Größe Gottes sucht und sich von ihr beeindrucken lässt, und einer Theologie, die etwas anderes versucht. Dazu gleich mehr. Theologie der Herrlichkeit. Vielleicht ist es eine besonders hilfreiche Vorstellung, wenn man diesen klassischen Philosophiesatz zitiert. Was ist Theologie der Herrlichkeit? Könnte man zum Beispiel so sagen. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt immer neu. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Sie kennen das vielleicht schon mal gehört. Das ist irgendwie auch Theologie der Herrlichkeit. Luther, was hat er dagegen? Eigentlich ja nichts wirklich. Aber er warnt vor dem Missbrauch, zu dem diese Theologie der Herrlichkeit verführen kann. Wer Gott nur in seiner Herrlichkeit vor dem gestirnten Himmel und im Anbetracht des moralischen Gesetzes erkennt, der ist mit seinem Glauben schnell in Gefahr. Diesem großen Gott, der sich in Natur und Seele zeigt, den könnte ich ja vielleicht auch ein bisschen beeindrucken. Rufen die großen Werke des Schöpfers nicht geradezu nach meinem kleinen Beitrag, nach meinem guten Werk als Geschöpf? Luther aber, die guten Werke, die ich tun kann, das ist Gottes Gabe. Er macht möglich, was ich tue. Und deshalb spricht er lieber von einer Theologie des Kreuzes. Sie schaut auf den Verurteilten, den gekreuzigten, hingerichteten Sohn Gottes, Jesus selbst, der unser Scheitern, unser Elend mit uns teilt. Er stirbt nicht am Kreuz, dieser Jesus, als Teil des großen Herrlichkeitsensembles von Gott, als blutiges Opfer etwa, das da irgendwo sein Nischendasein hat. Das ist ein Missverständnis. Er stirbt am Kreuz, weil Gott so an unserer Not teilhat. Und das wird nicht erst am Kreuz deutlich. Wir kommen ja von Weihnachten her in diesen Tagen. Das Stroh steckt da noch in den Ritzen hinterm Altar. Gott macht sich klein für uns in der Krippe und am Kreuz. Gott nimmt sich unserer Not an. Und dieser Blickwechsel von einer Theologie der Herrlichkeit im Glanz zu einer Theologie des Kreuzes und damit einer ganz anderen Herrlichkeit Gottes, das ist das, was Luther empfiehlt. Und er sagt, wir sehen Gottes Rückseite. Das ist für Luther ein wichtiger Gedanke. Von hinten auf Gott schauen. Gott in Jesus wahrnehmen, in dem Menschen, der als mein Freund und Retter zu mir kommt. Und wenn wir Gott von daher kennen, vom Anblick des Gekreuzigten, dann können wir ihn auch in seiner Herrlichkeit erkennen, in den großartigen Gesetzen der Natur und des rücksichtsvollen Miteinanders von Menschen. Wessen ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Herr, erbarme dich. Lass mich nicht dein Angesicht schauen, aber deinem Schatten folgen. In meinem Leben und mehr erkennen und annehmen, gerade wenn es nicht so strahlend herrlich und verklärt ist, hältst du deine Hand schützend über mir, wie einst über Mose, der hinterher schauen durfte. Amen.